Wir hörten bereits an den letzten Sonntagen, wie Petrus diese Irrlehrer beschreibt. Männer, die den geraden Weg des Christentums verlassen haben. Die wieder auf ihren eigenen krummen Wegen gehen, den Weg der Welt, den Weg der Lust und der Begierde. Sie leben darin und ja, sie fördern ein falsches Christentum. Ein Christentum ohne Heiligung, ohne Buße, ohne Reinheit, ohne Enthaltsamkeit, ohne Selbstverleugnung. Wie kann das sein? Nun, sie lehren ein Christentum ohne Glauben an ein kommendes Gericht über alle Gesetzlosigkeit. Für sie gibt es kein Gericht, das auf diese Welt zukommt. Und darum leben sie unbekümmert in ihrer eigenen, selbstmächtigen Freiheit, die sie sich erwählt haben. Es gibt nur Gnade und darum ist alles in Ordnung. Wir leben frei, wie es uns beliebt. Und Petrus möchte, bevor er stirbt, in aller Deutlichkeit warnen vor diesen falschen Lehrern. Denn das ist nicht der Weg zum Leben. Denn die Schrift sagt, niemand wird den Herrn sehen ohne Heiligung. Petrus beschreibt diese Irrlehrer nun weiter. Und in der Tat, sie sind wirklich verführerisch, sie sind täuschend echt. Man kann auf sie reinfallen. Denn schaut, wie Petrus hier sie weiter beschreibt in Vers 17. Diese sind Brunnen ohne Wasser. Der eine oder andere hat vielleicht einen Brunnen im Garten und das ist ganz nett zu haben, aber es ist nicht unbedingt notwendig. Damals in der Antike, besonders im Nahen Osten oder in der Türkei, viele Christen wohnten, da waren Brunnen nicht nett zu haben, sondern sie waren lebensnotwendig. Also wir drehen einfach den Wasserhahn auf oder gehen in den Getränkemarkt. Die Christen damals, die mussten zum Brunnen gehen. Einen Eimer, ein Gefäß tief in die Erde herablassen, um Trinkwasser zu schöpfen. Und jetzt stell dir mal vor, du wanderst irgendwie in ganz trockenen Gebieten und du bist selbst schon ganz ausgetrocknet, du bist am Verdursten und von Weitem in der Ferne erblickst du endlich einen Brunnen. Du siehst das Gemäuer, das gebaut wurde um ein tiefes Erdloch herum. Da siehst du vielleicht auch eine Überdachung und an einer Drehkurbel ein Seil mit einem Eimer, den du tief herablassen kannst. Zu frischem Wasser, wie wunderbar, denkst du. Ein Brunnen, endlich, wie vielversprechend. Die Rettung. Und dann kommst du und du lässt den Eimer herab und du kurbelst und du kurbelst. Und dann ziehst du den Eimer wieder hoch und du kurbelst und kurbelst mit deiner letzten Kraft. Und endlich hast du den Eimer in deiner Hand und du steckst deinen Kopf rein und willst begierig das Wasser schlürfen. Und da ist nichts anderes drin als Wüstensand und Staub. Du schüttest den Eimer aus und da ist kein Tropfen Wasser drin, alles nur Wüstenstaub. Und dann schaust du dich noch um und siehst dort am Gemäuer lehnt auch noch ein Skelett. Ein Mensch, der auch auf diesen Brunnen gehofft hatte und umgekommen ist in der glühenden Hitze. Dieser Brunnen ist trügerisch. Er gibt vor, Wasser zu haben, aber er ist wasserlos. Wie enttäuschend, wie irreführend, wie gefährlich. Und ganz genau so sind die Irrlehrer. Sie versprechen, was sie nicht halten. Sie geben vor, Dinge zu lehren, die lebensspendend sind, doch sie liefern rein gar nichts. Sie sind Brunnen ohne Wasser. Was für eine Schande. In Jeremia Kapitel 14 lesen wir von einer Dürre, die es in Juda gab. Und da heißt es ab Vers 2, Juda trauert und seine Tore welken dahin. Sie liegen in Trauer am Boden und Jerusalems Klagegeschrei steigt empor. Seine Mächtigen schickten ihre Untergebenen nach Wasser. Sie kommen zu den Zisternen und finden kein Wasser. Sie kommen mit leeren Händen zurück, mit ihren Gefäßen. Sie sind enttäuscht und beschämt und verhüllen ihr Haupt. Was für eine Schande, was für eine Enttäuschung. Und so kommt man wieder zurück von den falschen Lehrern. Sie enttäuschen, sie lassen beschämt zurück, sodass man aus Scham schon sein Angesicht bedecken will, dass man überhaupt auf sie reingefallen ist. Und wie viele von uns können das vielleicht sogar berichten, dass sie zu einer gewissen Zeit voller Erwartung zu gewissen Lehrern kamen. Vielleicht waren das berühmte beliebte Lehrer, die Bücher geschrieben haben und vielleicht im Fernsehen laufen und als besonders gesalbte Männer Gottes gelten. Und man kam voller Erwartung zu ihnen, weil man vielleicht dürstete nach Leben und nach Fülle Gottes. Und, Und dann am Ende öffnete Gott einen die Augen dafür, dass man erkannte, da ist rein gar nichts zu finden als Wüstenstaub. Kein Tropfen Wasser. Und dann kommt man ganz beschämt zurück, dass man so ein Narr war, auf sie reinzufallen. In Johannes Kapitel 7, da sagt der Herr Jesus Christus ab Vers 37, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Nein, diese Männer sind geistlos, sie haben den Geist nicht. Von ihnen strömen auch kein lebendiges Wasser, denn sie haben Christus nicht und seinen Geist und sie geben Christus nicht weiter. Sie führen die Menschen nicht zu Jesus, der das lebendige Wasser spendet. Sie sind Brunnen ohne Wasser, die sind einfach irreführend. Und wie viele Prediger, wie viele Pastoren, Pfarrer und Redner und Lehrer auf der ganzen Welt lehren, aber da ist rein gar nichts. Es ist bloßer Betrug, nur heiße Luft. Sie geben vor, die Fülle zu haben, doch da ist nichts als gähnende Leere, leere Versprechungen. Denn da ist kein Wort des Lebens in ihrer Predigt. Und wie viele Menschen haben sie auf den Gewissen? Man könnte sagen, ihre Kirchenbänke sind voll von Skeletten. Denn sie haben sie nicht zu dem lebendigen Wasser, das Jesus Christus spendet, zu dem Wasser des Lebens geführt. Petrus verwendet noch ein zweites Bild, das im Grunde dasselbe aussagt. Judas hat in seinem Brief noch eine längere Liste. Vers 17 heißt es, diese sind Brunnen ohne Wasser und Nebel vom Sturmwind getrieben. Was ist damit gemeint? In der östlichen Mittelmeerregion, da kommt es manchmal vor, dass Nebelschwaden, also Nebelwolken, Judas redet von Wolken in der Parallelstelle, aufziehen und man hofft, dass das Regen kommt, dass das Land befeuchtet und endlich wieder Frucht trägt. Aber nein, der Sturmwind kommt und treibt diesen Nebel, diese Wolken wieder weg und es verzieht sich und scheinbar wird erst Regen angekündigt. Man rechnet damit, das Land wird befruchtet. Doch das Land bleibt trocken zurück, es bleibt ausgedorrt. Dasselbe wird also noch einmal ausgesagt. Man rechnet damit, dass das Wasser gespendet wird, aber da ist kein Wasser. Vielmehr sind sie umhergetrieben wie von einem Sturmwind, wie Paulus warnt in Epheser Kapitel 4, Vers 14. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügereien der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersinnenden Irrtum? Nein, diese lassen sich treiben. Sie lassen sich mitreißen von jedem Irrtum. Sie lassen sich treiben von ihren eigenen Begierden. Sie bringen nichts, was irgendwie Frucht bringen könnte. Sie sind wie Nebel und Wolken ohne Wasser, trügerisch. Aber Lehrer, die Gottes Weisheit predigen, sie sind anders. Es heißt in Sprüche 13, Vers 14, die Weisung des Weisen ist eine Quelle des Lebens, um zu entgehen den Fallen des Todes. Also einer, der die Weisheit Gottes spricht, der lehrt dich etwas, was wie eine Quelle des Lebens ist, denn wenn du das beherzigst, entgehst du dem Tod, der Falle des Todes. Mose war so ein Lehrer. In 5. Mose 32 lesen wir das Lied Moses und er spricht als wahrer Lehrer Israels und er sagt dort ab Vers 1, horch auf, du Himmel, ich will reden und die Erde höre die Worte meines Mundes. Wie Regen träufle meine Lehre, wie Tau riesle meine Rede. Wie Regen schaue auf frisches Grün und wie Regengüsse auf welkes Kraut. Also wenn wirklich Gottes Wort aus dem Mund des Lehrers kommt, dann ist das wie im Garten Eden, wo es heißt, dass plötzlich Dunst, Nebel aufstieg, Feuchtigkeit, Tau schauerte auf dem Boden und bewässert die Erde und plötzlich entsteht Frucht. Wo Gottes Wort in Wahrheit verkündigt wird, da wachsen Menschen im Glauben, da entsteht Frucht. Aber diese Männer, sie erscheinen groß in den Augen der Menschen, aber sie führen sie hinters Licht. Da ist nicht Gottes Wort, das Leben spendet und das Frucht bringt bei den Menschen. Und Gott weiß, was ihr Platz ist, wohin sie hingehören. Vers 17, diese sind Brunnen ohne Wasser und Nebel vom Sturmwind getrieben und Ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbewahrt. Wie hieß es noch gleich über die gefallenen Engel in Vers 4? Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrundes gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat. Also so auch diese Irrlehrer. Für sie ist die Finsternis vorbereitet. An dem Ort der tiefsten Dunkelheit, im äußersten Dunklen. Wie es heißt in Matthäus 25, Vers 30, und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Ja, sie waren unnütze Knechte. Und für sie gibt es einen Ort, der extra für sie reserviert ist, extra für sie gemacht. Sie sind aufbewahrt für das Dunkel der Finsternis, denn sie sind Schauspieler. Sie sind selbst in Finsternis. Sie führen die Menschen in Irre. Sie werden nicht ungestraft bleiben. Gott hat speziell einen Ort der Strafe für sie bereitet. Für sie ist das Dunkel, Finsternis aufbewahrt. Also, wir müssen uns tatsächlich sehr in Acht nehmen vor diesen falschen Lehrern. Denn wenn sie uns täuschen, dann folgen wir ihnen an den Ort, wo sie hingehören. In die äußere Finsternis. Aber wie leiten sie denn jetzt Menschen konkret in die Irre? Petrus schreibt weiter, Vers 18, denn sie führen geschwollene, nichtige Reden und locken mit fleischlichen Begierden durch Ausschweifungen diejenigen an, die kaum denen entflohen sind, die im Irrtum wandeln. Also sie führen geschwollene, nichtige Reden. Geschwollen ist vielleicht ein bisschen zu schwach übersetzt. Man könnte sagen, große Schwellung, also überschwellend. Sie sind über die Maßen aufgeblasen und machen große Worte. Viel heiße Luft. Hochtrabendes Geschwätz. Sie reden von großen Dingen, dass die Leute nur staunen und sagen, wow. Aber in Wirklichkeit sind diese Menschen einfach Übertreiber. Sie sind übermäßige Großmäuler. Sie reden von gewaltigem Segen. Achtet darauf bei falschen Lehrern. Sie reden dann von der Fülle des Geistes und von Erfolg und von Gesundheit und Wohlstand und Überwindung deiner Probleme und Lebensfreude und bestes Leben, das du dir jetzt vorstellen kannst. Ein besseres Leben durch bessere Gedanken und alles, was dazu nicht passt, wird bloß nicht erwähnt. Kein Wort über Buße. Kein Wort über wahre Trauer und Zerbrochenheit über Sünde und Schuld. Kein Wort über wahre Umkehr und Erniedrigung vor dem Herrn. Kein Wort über das kommende Gericht und die Strafe in der Hölle. Kein Wort von Selbstverleugnung, von Kampf gegen Sünde, von Opferbereitschaft, dem Herrn um jeden Preis zu folgen. Nein, einfach Freiheit. Ein unbeschwertes, unbekümmertes Leben, glücklich zu leben, solche Versprechen machen sie. Und das klingt so gut. Denn sie führen geschwollene, nichtige Reden in ihrem Mund. Aber diese Reden sind in Wirklichkeit nichtig. Sie sind aufgeblasen, übermäßig aufgequellt, aufgeschwollen. Aber diese Reden sind nichtig. Das heißt, wenn du näher hinhörst, wenn du untersuchst, was sie gesagt haben, dann wirst du sehen, es ist letztendlich inhaltslos. Also da steckt gar nichts dahinter. Sie haben gar nicht gesagt, was in der Heiligen Schrift steht. Sie haben gar nicht die Bibel ausgelegt. Sie haben viel geredet, aber sie haben nicht das gesagt, was Gottes Wort sagt. Ihre Reden sind null und nichtig, wertlos, unnütz. Es hat keine biblische Substanz. Nun ist es nicht so, bei so manchen charismatischen Rednern, die wir kennen, die so tolle Motivationsreden halten und Hallen füllen und davon reden, wie viel Selbstvertrauen du haben solltest. Und die Menschen erleben das als so ermutigend und so auferbauend. Aber wenn du fragst, was denn letztendlich gesagt wurde aus der Heiligen Schrift, wo der biblische Inhalt ist, was bleibt dann letztendlich noch? Wo ist wirklich Gottes Weisheit? Wo ist das inspirierte Wort Gottes? Ihre Reden sind nichtig und sie führen nicht dazu, dass du mit Freude, mit Dankbarkeit für Gottes Gnade nun gottesfürchtiger und heiliger und treuer für den Herrn leben willst. Nein, im Gegenteil. Vers 18, denn sie führen geschwollene, nichtige Reden und locken mit fleischlichen Begierden durch Ausschweifungen diejenigen an, die kaum denen entflohen sind, die im Irrtum wandeln. Also sie locken durch ihre nichtigen Reden Menschen an, auch mit fleischlichen Begierden, das heißt, indem sie ihnen ein Leben eröffnen durch ihre Lehre, wo sie einfach ausschweifend leben können, wo sie einfach in Sünde leben können. Und deshalb habe ich dich letzten Sonntag gefragt, was für eine Predigt möchtest du eigentlich hören? Weil Paulus sagt in 2. Timotheus Kapitel 4, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Und wie sieht biblische Predigt aus? Wie denn? Nicht wie wir uns das ausdenken und wie wir es gerne hätten. Wie sieht biblische Predigt aus? Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Das ist biblisches Predigen. Wahre Predigt lässt dich nicht in deinen Sünden, sondern weist dich zurecht, ermahnt und belehrt dich. Belehrt. Aber das wollen die meisten nicht. Denn Paulus schreibt weiter, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, kann es nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. So auch hier. Sie predigen, dass man nicht Gottes Gericht fürchten muss, dass Gott nicht die Erde richten wird, dass Christus nicht erscheinen wird mit seinem Zorn und seinem Feuer, um alle Gottlosen zu strafen. Nein, man braucht sich davor gar nicht fürchten und sich keine Gedanken machen. Da ist einfach Gnade und wir können jetzt ein Leben führen unter Gottes Gnade in Freiheit und unbekümmert. Ja, aber wen lockt denn jetzt sowas an? Ich meine, wahre Christen, wir hassen doch die Sünde und wir wollen doch den Herrn Jesus Christus von ganzem Herzen die Ehre geben und wir wollen ihn nicht betrüben. Wen lockt das denn jetzt an? Vers 18. Denn sie führen geschwollene, nichtige Reden und locken mit fleischlichen Begierden durch Ausschweifungen diejenigen an, die kaum denen entflohen sind, die im Irrtum wandeln. Die kaum denen entflohen sind, die im Irrtum wandeln. Besser übersetzt wäre, die kaum entfliehen vor denen, die im Irrtum sind. Also es sind Menschen, die anscheinend mit dem Christentum Berührung gekommen sind und die erkennen, dass ihr Lebensstil, den sie jetzt gerade führen, nicht gut ist, dass sie so nicht weiterleben sollten und die sich dann distanzieren von ihren früheren Freunden und von ihrem Treiben, das sein lassen wollen und sich jetzt dem Christentum zuwenden wollen, aber sie sind kaum erst dabei. Sie sind kaum erst, mit Mühe und Not sind sie dabei, dem irgendwie zu entfliehen. Sie sind dabei zu entfliehen. Aber schaut, diese Menschen, die kaum denen entfliehen, die wirklich noch im Irrtum wandeln, die gottlos leben, die werden jetzt angelockt, mit fleischlichen Begierden doch wieder in Ausschweifung zu leben. Und wie tragisch und wie schlimm ist das eigentlich, wenn jemand gerade erst dabei ist, zu erkennen, dass das in der Welt falsch läuft und er fängt an, sich fürs Christentum zu interessieren, kommt vielleicht in die Gemeinde und dann trifft er auf solche Menschen. Und der Teufel verführt sie dadurch, dass sie jetzt denken, sie wären religiös, sie denken, sie wären christlich und in Wirklichkeit leben sie eine Fälschung davon. Dass der Satan sagt, gut, du willst jetzt also religiös werden, du möchtest Christ werden, kein Problem. Ich biete dir eine Version des Christentums, in dem du weiter in deinen Sünden leben kannst und du glaubst, du wärst religiös. Du glaubst, du wärst gerettet. Was für eine Verführung und wie vielen geht es so? Was genau predigen diese Irrlehrer? Vers 19. Sie versprechen ihnen Freiheit. Sie lieben den Begriff Freiheit. Eines ihrer Lieblingszitate ist, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Aus dem Kontext gerissen. Und wie oft habe ich das gehört? In so zahlreichen verschiedenen Kontexten. Beim theologischen Seminar, bei den modernen bibelkritischen Christen in Anführungsstrichen, die sagen, du musst dich lossagen von deinem naiven, kindischen Gemeindeglauben und du musst lernen, reflektiert bibelkritisch zu denken, historisch kritisch, wissenschaftlich. Du kannst nicht einfach alles glauben, was in der Bibel steht. Freiheit. Du musst dich lossagen von diesem rückständigen, patriarchalischen Weltbild und musst Freiheit haben, ein moderner, aufrechter Christ zu werden, der sich nicht schämen muss vor der Wissenschaftlichkeit und vor den Sichtweisen seiner Mitmenschen. Ja, hast du sicherlich schon gehört. Die sagen einfach, wir wollen die Bibel nicht mehr, so wie sie ist. Dann gibt es aber die anderen, die sagen, ja, wir wollen die Bibel, aber das ist nicht alles. Wir wollen noch über die Bibel hinaus. Und sie sagen, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ihr habt euch bloß euren Traditionsglauben, euren eingestaubten Buchstaben, an denen ihr einfach hängt. Aber hier ist frische Salbung. Hier gibt es noch etwas darüber hinaus. Hier gibt Gott mir einen Eindruck und Offenbarungen und Träume und ein Wort für dich. Und ja, aber kein Wort von Buße und Umkehr. Alles Show, alles Erlebnis, alle schöne Gefühle, alles heiße Luft und nichts dahinter. Dann gibt es aber noch die anderen, die sagen, Freiheit, Freiheit von Gesetzlichkeit. Wir wollen Gemeinde nicht mehr so leben, wie das mal war. Wir wollen einfach ein glückliches Christentum und deswegen predigen wir jetzt nicht mehr Buße und wir wollen die Leute nicht runtermachen. Wir wollen auch keine Kanzel mehr. Wir wollen lieber von so einem Notenständer predigen und ganz locker und cool auftreten. Und wir sind dann Moderatoren und wir haben Discolichter in der Gemeinde und keine Ahnung was alles. Und es ist alles einfach nur noch locker und leicht und es ist kein Kampf mehr im Christentum. Kein Opfer. Kein Kämpfen bis aufs Blut gegen die Sünde. Kein sich selbst verleugnen, sondern einfach so sein, wie du vorher warst in der Welt, aber jetzt betest du auch mal und nennst dich Christ und singst am Sonntag Lieder. Die einen wollen die Bibel nicht mehr, die anderen wollen mehr als die Bibel, die anderen sagen, wir glauben an die Bibel, aber wir leben das nicht so, wie das hier drinne steht. Nun, sie versprechen Freiheit und wir könnten jetzt noch weiterreden. Es geht immer um Freiheit, dass du angeblich doch versklavt wärst, wenn du glaubst an das Gericht, das kommt und vor Gott zitterst, vor seinem Wort und tun willst, was er sagt. Nein, sie versprechen Freiheit, Vers 19, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind, denn von wem jemand überwältigt ist, dem ist er auch als Sklave unterworfen. Also sie reden von Freiheit, sind aber in Wirklichkeit selbst versklavt. Sie sind Sklaven des Verderbens. Der Satan hat sie versklavt als Werkzeug des Verderbens. Sie sind überwältigt von der Sünde, von ihren Begierden, von der Lust. Sie sind Sklaven der Sünde völlig unterworfen. Und das ist so verrückt, weil die liberalen Christen, die ja keine wahren Christen sind, sie reden immer von Freiheit und davon, dass wir gesetzlich wären und dass sie so frei und unbeschwert wären. Aber in Wirklichkeit sind sie Sklaven. Sklaven. Denn Jesus sagt in Johannes 8, da heißt es ab Vers 34, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Also Christus kam eben, um uns von der Sklaverei der Sünde zu befreien. Sie reden von Freiheit, aber sie sind in Wirklichkeit Sklaven und sie verleiten andere in die Sklaverei. Wenn du also Predigten hörst, wo man zu dir redet ohne Ermahnung und Zurechtweisung und Überführung und Warnung vor dem kommenden Gericht Gottes, fliehe, so schnell du kannst. Denn da sind Sklaven des Satans und der Sünde, die dich ebenso wieder verstricken wollen in ein Leben der Welt, des Irrtums, der Knechtschaft unter der Sünde. Judas schreibt in Judas Vers 4, denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind, Gottlose, und was tun sie? Welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren. Also sie sagen, Gott ist gnädig, also können wir ausschweifend leben und müssen uns keine Furcht davor haben, ein gottloses Leben zu führen. Leere Versprechungen. Es sind Sklaven, die andere in Sklaverei führen. Und ihr wisst, und jeder, der ein wahrer Christ ist, weiß, dass es keine schlimmere Sklaverei gibt, als von seinen Begierden und von seinen Sünden versklavt zu sein. Wir hassen diese Sklaverei. Wir verabscheuen sie. Und wir preisen unseren Erlöser, dass er uns daraus befreit hat. Wie sollten wir denn zurück wollen in diese Welt, wo unser Fleisch uns einfach diktiert, wie wir zu leben haben? Heißt es nicht in Römer 6, ab Vers 20. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber von der Sünde frei gemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Also Sklaven Gottes bringen jetzt Frucht zur Heiligkeit. Sie wollen nicht mehr leben als Sklaven der Sünde und der Lust zum Tod, sondern sie leben als Sklaven Gottes. Und Sklave Gottes zu sein, ist wahre Freiheit. Ist wahre Freiheit. Ihr Lieben, wir müssen kämpfen gegen alles in unserem Leben, was uns zurückziehen will in ein altes, unbeschwertes Leben in der Sünde. Christus hat uns frei gemacht. Durch seine Gnade sind wir gerechtfertigt. Aber eben weil er uns frei gemacht hat und wir keine Sklaven der Sünde mehr sind, fürchten wir uns davor zu sündigen und wollen Gottes Gebote lieben und sie tun und ihn heiligen in unseren Herzen. Und wir fürchten uns davor, Blödsinn zu machen im Gottesdienst. Irgendwas, was irgendwelche Menschen sich ausdenken, was ihnen beliebt. Wir fürchten uns vor dem Herrn. Wir wollen nur tun, was er sagt. Aber es ist keine Furcht vor Verdammnis, vor dem kommenden Gericht. Denn wir wissen, dass er uns liebt. Und diese Liebe, die treibt alle Furcht aus. Wir ehren unseren Gott. Und das ist keine Gesetzlichkeit. Das ist Gottes Furcht, die die Heilige Schrift uns lehrt. Ihr Lieben, wir dürfen uns nicht überheben über andere. Du solltest jetzt nicht hier sitzen und all die ganzen Ehelehrer durchgehen, die du jetzt einfach mal gesehen hast in deinem Leben. Prüfe dich selbst. Denk nach. Wo bist du ein Brunnen ohne Wasser? Wo denkt man, erwartet man von dir, dass man da vielleicht was Lebensspendendes finden würde, aber in Wirklichkeit ist da nichts als Wüstenstaub. Nicht die Fülle des Herrn, seines Geistes. Wo bist du wie eine Regenwolke, ein Nebel, der eigentlich Feuchtigkeit spenden sollte, aber der Wüstenwind trägt es davon. Wo begegnest du Menschen und du solltest eigentlich wie so ein Regenschauer sein. Du solltest ihnen eigentlich die Gnade Gottes bringen und ihn Christus verkündigen, das Wort des Lebens. Und ja, aber der Wind dieser Welt, der treibt dich einfach davon und da ist nichts passiert. Wo bist du denn noch? Ein Sklave der Sünde, indem du denen einfach nachgehst und nicht dagegen kämpfst. Lasst uns selbst prüfen. Und lasst uns heute Morgen neu zu Christus kommen. Denn er sagt doch, wem der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Darum vertrauen wir nicht auf Menschen und ihre Versprechungen, was sie über Freiheit zu sagen hätten und was der moderne Mensch behauptet, was frei denken und frei sein bedeutet. Hier allein ist wahre Freiheit bei dem Sohn Gottes. Und so sitzen wir zu seinen Füßen und sagen, Herr Jesus, mach du mich frei in Wahrheit von allen Bindungen und all den Begierden und all das böse Denken, das noch in mir ist. Ich brauche dich, denn ohne dich kann ich es nicht vollbringen. Und darum denke an dieses Wort in 2. Petrus 2, Vers 9. Der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten. Und darum sind wir wieder hier. Nicht, weil wir glauben, wir wären stark und wir wären einfach heilig und gottesfürchtig und wir hätten mit der Versuchung kein Problem, sondern weil wir erkennen, dass wir Unmündige und Schwache sind und Elende. Und wenn es an uns läge, würden wir heute in die Versuchung fallen und abfallen, wie diese falschen Lehrer. Aber Herr Jesus, hier bin ich wieder und ich flehe, dass du mich rettest aus aller Versuchung. Ich will dein Mahl empfangen, dein Fleisch, dein Blut, dich selbst im Glauben, dass du mich kräftigst und in mir wohnst und mich dürstet neu nach deinem lebendigen Wasser, dass du es mir spenden mögest, dass ich die Fülle habe in dir, um für dich gottesfürchtig zu leben in dieser Zeit. Möge der Herr Jesus dir und mir seine Gnade auch heute Morgen dazu schenken. Gepriesen sei sein wunderbarer und heiliger Name. Amen. Amen.